Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 2. Mai. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu sehr übertrieben und ihr könnt jetzt überhaupt zuhören, seid nicht im Delirium noch vom 1. Mai. Ich hoffe, ihr habt doch brav die Maibäumchen gestellt und so weiter. Ja,
Bollerwagen bezogen. Wo macht man das
genau,
überhaupt? Einfach so ein Bollerwagen. Überall?
ich wurde auch dazu eingeladen vom Fußballverein. Hab ich gesagt, nee, das lassen wir lieber mal. Wir haben schon unseren Sieg feuchtfröhlich gefeiert in der Woche.
Seid ihr aufgestiegen? Ich wurde oft gefragt, ob du in Ritterrüstung spielst oder wo ihr aufgestiegen seid. Ich habe gesagt, von der Kreisklasse C, Kreisklasse B oder so wahrscheinlich, oder was
Es
ist
ist ja ein
das?
bisschen anders. Es ist nicht jetzt, ich spiele jetzt mittlerweile tatsächlich bei den alten Herren, wie soll ich schon sagen, also Ü35, aber das ist schon ein bisschen anders vom Niveau, wie man sich so früher vorgestellt hat. Also es ging um die Meisterschaft und dann spielt man gegen die andere Staffel sozusagen, die
Ja,
ersten
so.
beiden. Da gibt es da noch so wie so eine Art Turnierbaum dann. Und ich kann sagen, wir haben 1-0 gewonnen. Ich habe tatsächlich Siegtor aufgelegt. Also es hat sich
Aufgelegt.
gelohnt, ja. Eigentlich hätte ich sogar einen zweiten aufgelegt, aber der Stürmer hat gemeint, das leere Tor muss man nicht mehr treffen. Deswegen eigentlich wären sogar zwei Assists auf dem Konto verbucht worden, aber
Hast du
ja.
Beweise? Also ich weiß nicht, ob man das glauben kann. Also
Nee,
sorry.
Quelle ist Trust Me Bro, dann ja, in dem Fall.
Ich glaube, wir werden mal recherchieren, was da so wirklich
Das könnt ihr
stimmt.
machen, aber man kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass ich gespielt habe. Ja, ich war zumindest mal körperlich anwesend auf dem Feld. Ja,
Ja, siehst
deswegen,
du.
wie gesagt, habe ich die Woche die Earnings verpasst. Wir werden heute noch ein kleines bisschen drüber sprechen, aber nicht zu ausufern, denn mittlerweile sollte jeder die Zahlen mitbekommen haben. Wir haben auch Apple heute unter anderem mit dabei. Mastercard hat Zahlen veröffentlicht. Es war eine gute Woche für Novo Nordisk, auch durch Eli Lilly, aber auch durch andere Nachrichten. Das haben wir euch mitgebracht. Dann, ja, gibt es wieder tolle Nachrichten von unserer Regierung aus steuerseitig. Die Kryptohaltefrist, es scheint ihr an den Kragen zu gehen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und auch Herr Michael hat noch einige Themen
Ja.
mitgebracht, unter anderem auch Amazon. Er hat mir heute Morgen ein Bild geschickt von SanDisk, wie die ihre Earnings, ja, sagen wir mal, vorsichtig übertroffen haben. Und
Also
vieles
diese
mehr, aber
Speichergeschichte, ist das wirklich das Absurdeste? Was weiß ich, gab es so etwas schon mal, dass
nee,
in einem
es
Sektor halt die Preise, also die Nachfrage so stark steigt, dass die Preise so explodieren, dass solche Unternehmen, die eigentlich Massenware herstellen, wie Sandisk und ja, Western Digital, Seagate, Micron, gut, die machen ja auch noch diese HBM-Speicher und so, aber dass die halt Margen haben wie Softwareunternehmen und dreistellig wachsen, ja, beim Ergebnis komplett eskalieren. Und ich glaube, Sandisk, ne, also das ist auch wieder so ein Beispiel. Da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, boah, das ist ja so übertrieben. Ist ja so eine Fahnenstange, könntest du ja auch mal shorten, so ungefähr. Ne? Also das Ding ist ich gucke jetzt mal gerade, das war im Oktober letzten Jahres bei $20. Wir stehen jetzt bei deutlich über $1.000. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, ja, können wir gleich ganz kurz drüber sprechen, aber genau, Amazon nochmal ganz kurz, und ja, die Big Techs, ich hatte ja auch gestreamt, waren ja auch wieder viele mit dabei und ich meine, im Endeffekt haben ja alle, wie erwartet, die Erwartungen übertroffen, aber es das heißt ja nicht nur, wenn du die Erwartungen übertriffst, wie die Kursreaktionen sind, denn die waren ja schon doch deutlich unterschiedlich. Meta war ja gestern zeitweise, also am Donnerstag sogar zeitweise 10% im Minus, wieder mal höhere CapEx-Ausgaben. Ich glaube, da war jetzt auch der Grund, dass halt ja die Komponentenpreise gestiegen sind. Ja, deswegen sind es jetzt nochmal 10 Milliarden Dollar mehr. Also das sind halt einfach auch Superlative. Ja. Also, einfach mal,
ja,
ich
gut.
glaube, jetzt sind es 125 bis 145 Milliarden an Ausgaben. Und das hat dem Markt halt nicht geschmeckt. Ich glaube, der Unterschied, das hat man auch so ein paar Mal gelesen, zwischen den Ausgaben von Amazon und Alphabet und Co., wo der Markt jetzt sagt, okay, ne, es kommen ja auch viele Umsätze rein dadurch, ne, man verkauft die Rechenleistung und Investitionen heute, okay, belasten den Cashflow, aber sobald das Zeug online ist, kommt halt das Geld rein. Und bei Meta ist es halt so, dass Mark Zuckerberg irgendwie nach der Superintelligenz strebt und sie natürlich da auch Modelle bauen und vieles probieren. Aber es ist eben nicht so, dass die diese Rechenleistung direkt irgendwie verkaufen, sondern sie nutzen sie intern. Ne? Also die Zahlen waren von Meta auch bombastisch, muss man sagen. Ne? Aber es ist halt da eher ungewisser, ob denn diese Kapazitäten wirklich dann mittel- bis langfristig helfen. Ja? Oder ob das so ein Rohrkrepierer wird wie mit dem Metaverse, da wo sie halt, ich glaube mittlerweile, das haben sie verbrannt, 80 Milliarden oder so mittlerweile. Ne? Das ist die größte Geldverbrennung für irgendetwas, wo noch nichts da ist, nichts Zählbares da ist, die es jemals von einem Unternehmen gab. Aber ey, ich meine, Meta kann sich das Ganze leisten, muss man sagen. Ja, und du willst ja gleich nochmal was zu Alphabet sagen. Also meiner Meinung nach, die zwei großen Unternehmen, die jetzt aktuell für mich am besten geliefert haben, am spannendsten weiterhin sind, sind Alphabet und auch Amazon. Ja, also Amazon, Wachstum beschleunigt bei AWS auf 28%. Die Nachfrage nach den Chips ist gigantisch hoch. Die sind da quasi ausverkauft bei ihren Trainium-Chips und so weiter. Also es wird auch ein riesen neues Modell. Man ist weiter zweistellig querbeet gewachsen, auch im Stammgeschäft, auch im Werbegeschäft. Da läuft's gut. Ne? Man investiert 200 Milliarden, aber das Management hat nochmal gesagt, also die sind quasi, also der Backlog ist so riesig, die sind quasi, also alles, was sie online bringen, wird auch direkt weiterverkauft sozusagen. Und ich glaube halt, dass der Markt das bei Amazon jetzt langsam zu schätzen weiß. Und deswegen, also mit Geduld meiner Meinung nach, könnte Amazon auch dieses Jahr noch extrem gut laufen. Also ich, wie gesagt, also sie hatten halt auch einen riesigen Beat beim Ergebnis pro Aktie. Das hat aber jetzt keine operativen Gründe gehabt. Ich hatte es im Livestream schon gesagt, sondern das war vor allen Dingen jetzt auch dann diese Aufwertung von den Beteiligungen an Anthropic vor allen Dingen. Sie hatten jetzt 2,78 Dollar. Die Schätzungen waren ja 1,63 Dollar. Ja, also so ein Beat kriegt eine Amazon jetzt nicht hin durch das operative Geschäft. Ne? Also deswegen, also alles, was sie gesagt haben, hört sich sehr, sehr gut an. Ne? Und das Management hat gesagt, ich sehe das als einmalige Gelegenheit, bei der jede uns bekannte Anwendung neu erfunden wird. Ich erwarte, dass wir in den kommenden Jahren erhebliches Kapital investieren, um diese Chance zu nutzen. Also es wird weiter viel Geld ausgegeben. Das hat da, glaube ich, auch Alphabet gesagt. Aber die Welt ändert sich halt so radikal wie noch nie durch KI. Und Amazon ist da jetzt, glaube ich, neben Alphabet aktuell das Unternehmen, was das am besten dann langfristig ausnutzen kann. Ne? Deswegen, also ich bin da bei Amazon jetzt auch weiter optimistisch. Und das Spannende war bei den Zahlen, es ging erst runter, dann war sie aber auf einmal dann wieder morgens im Plus. Dann ging sie dann gestern im Handelsverlauf auch eher wieder nach unten, hat sie aber dann auch wieder gefangen. Ja? Also es sieht danach aus, als ob sie Richtung 300 Dollar geht. Also ich habe sie im Depot und halte sie weiter und sehe sie aktuell am besten aufgestellt neben Alphabet einfach. Also Alphabet ist meiner Meinung nach aktuell das beste Unternehmen der Welt. Ich hau mal so eine Aussage raus. Es gibt nichts, also kein Unternehmen, was so krass aufgestellt ist und auch in so vielen Bereichen dann einfach sich Marge zieht und Geld verdient und auch die Distribution hat. Es ist unfassbar, wie sie das gemacht haben. Und da gab es jetzt auch zuletzt dann diese geilen Memes, ne, wo Satya Nadella, erinnerst du dich, als er gesagt hat, we made Google Dance, als sie dann ja irgendwie die Kooperation mit OpenAI hatten und ich weiß nicht, ob das dann damit noch zusammenhing, dass sie dann ja auch ihr Bing wieder neu an den Start bringen wollten und da gab es die Präsentation und Google hatte damals ja irgendwie noch gar nichts, ne, kein Gemini und nix, ne. Und seitdem ist der Aktienkurs von Alphabet komplett eskaliert. Ja, die haben ja dann auch alles rausgehauen, was geht, als ob sie darauf gewartet hätten, dass was passiert. Und bumm, ne? Und sie hatten jetzt auch, gibt geile Statistiken, den besten Lauf, den man sich vorstellen kann. Rat mal, wie stark jetzt Google gestiegen ist in einem Monat.
Also in einem Monat, von wo sind sie denn hergekommen? Ich glaube, sie waren irgendwie so bei 260, 270, jetzt sind sie bei 330, also so, ja, fast 30%.
39% sind sie gestiegen. Sie stehen jetzt bei, wo sind sie denn überhaupt?
Ah ja, 384 Dollar. Ich rede immer von Euro, deswegen
ja, nicht wundern, nicht, dass Dollar steht Dollar. Sie jetzt, genau.
Ja, ich rede immer von Euro, und ja.
Das Spannende ist, Nvidia ist jetzt auch noch oben ausgebrochen, nochmal, ne? Nvidia läuft weiter bombastisch, aber ich glaube, dass trotzdem Alphabet Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt überholen wird in nächster Zeit. weil einfach Alphabet breiter aufgestellt ist und mit ihrer, die haben ja auch Chips, wo sie eine brutale Nachfrage haben. Werbegeschäft läuft gut, sie haben Wetten wie Waymo und so weiter, sie haben Beteiligung an SpaceX und an Anthropic, also das Stammgeschäft läuft, es ist einfach eine Gelddruckmaschine sondergleichen. Sie sind auch nur noch 4% hinter Nvidia und ich glaube, die werden sie bald überholen.
Ja, aber es ist halt auch
was zu den Zahlen sagen jetzt
mal. Es ist halt auch ein wenig der nachhaltigere Gewinner, sage ich jetzt mal. Bei Nvidia auch, ne? Ist ja immer die Angst so mit dabei, dass irgendwann halt der Superzyklus vorbei ist, aber dass der dann halt irgendwie bei den Gemini und Google Suchen aufhört, ja, schwer vorstellbar, weil das ist ja eigentlich die Modelle, wofür eben auch die Chips unter anderem gekauft werden, ja. Und
ich glaube, genau, ja. Ein Punkt nochmal, wieso ich denke, ja, dass Alphabet halt auch Vorteile gegenüber vielen anderen hat, weil sie eben ihre eigenen TPUs haben, also diese speziellen Chips sowohl für Inferenz als auch für Training, die sie auch selbst bei sich einsetzen und dadurch gar nicht die Marge teilen müssen, wie Unternehmen, die jetzt Nvidia-Chips und so weiter kaufen oder andere Chips. Und dadurch haben sie natürlich ein ganz anderes Renditeprofil im Endeffekt. Ne? Und die Chips verkaufen sie ja auch noch extern und so weiter. Du kannst ja gar nicht mal vorlegen, also die Google Cloud, was war das, 63% Wachstum oder so? Und sie haben immer noch gesagt, sie hätten noch mehr Wachstum haben können. Es gab noch mehr Nachfrage, der Backlog, also das ist ja absurd gewesen, die Zahlen, so geil einfach, das ist Wahnsinn.
Ja, vor allem das operative Ergebnis bei der Cloud hat sich verdreifacht von 2,1 auf 6,5 Milliarden. Also alleine die Google Cloud hat ein operatives Ergebnis von 6,5 Milliarden gehabt. Das ist eine Runrate von knapp 25 Milliarden US-Dollar.
Wir halten jetzt langsam, ne? Wir sind bei 5 Milliarden Runrate oder so. Also es ist
ja, aber das sollten wir eigentlich nicht öffentlich mitteilen. Ja, nee,
schneiden wir raus
dann, ja. Nee, du hast einen guten Punkt mit den Chips angesprochen. Was ich allerdings noch als ihr viel größeren Pluspunkt gegenüber allen anderen sehe, das ist auch das, was wir letztes Jahr gebetsmühlenartig wiederholt haben. Die KI ist immer noch so gut wie die Daten, die du hast. Und es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das mehr und dann eben auch aussagekräftigere Daten über uns hat als Google. Und das zeigt sich jetzt in nahezu allen Belangen. Ja, zusätzlich, was ich auch noch spannend fand, man hat gesagt, Waymo ist mittlerweile bei 500.000 wöchentlicher Rides angekommen. Ja. Also auch da läuft es richtig gut. Aber das war natürlich nicht der Grund, warum es so stark gelaufen ist. Also ja, die Zahlen, du hast ja schon gesagt, also da gehen einem wirklich die Superlative aus. Der Nettogewinn, also wir reden da ja wirklich von Quartalsebene, der lag bei 62 Milliarden Dollar, ja, gerundet sogar bei 63 Milliarden. Das hat man fast verdoppelt zum Vorjahr. Die Umsätze, die sind um 22% gewachsen und eben, wie du schon gesagt hast, die Google Cloud Plus, ich glaube 63% waren es dann insgesamt, also über 60%. YouTube ist auch wieder zweistellig gewachsen, auch da läuft es weiterhin wirklich gut. Also
ja, und die Suche, die ja angeblich komplett disruptiert wird, weil keiner mehr Google nutzt, ist auch wieder zweistellig gewachsen. Ne? Also
ja, weil sie eben auch gesagt haben, ganz klar, durch die Implementierung von KI in die Google-Suche, das ist wie das Beispiel, was wir mal hatten mit der Dampfmaschine. Es wird mehr benutzt anstatt weniger. Und überleg mal vor einem Jahr noch oder vor 2, 3 Jahren, was die Leute gesagt haben, die Google-Suche, die ist tot. Und alle haben auf einmal geschrieben, ja, ich benutze Google überhaupt nicht mehr. Aber ja, oh Wunder war's, es ist irgendwie doch anders und die Wachstumsraten sind gigantisch hoch. Ja, aber wie gesagt, so viel nochmal dazu. Es musste aber eben einfach nochmal so ein bisschen aufgearbeitet werden, weil ja die Zahlen wirklich outstanding dann gewesen sind. Ähnlich gut ist es aber auch bei Apple gelaufen. Die haben Zahlen präsentiert. Das war dann am Donnerstagabend und auch hier muss man sagen, man hat den Markt wirklich sehr positiv überrascht, was das Ganze angeht. Ja, also da muss man wirklich sagen, hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, weil irgendwie gefühlt so was richtig Neues ist ja eigentlich bei Apple nicht rausgekommen, ja, aber die iPhone-Verkäufe, die sind auf einmal wieder brutal angezogen und auch die Service-Umsätze sehr stark gewesen. Also Apple ist von 95 Milliarden Umsatz im Vorjahr auf über 111 Milliarden in diesem Jahr angewachsen. Die Gross Margin, die ist enorm stark angestiegen, also margentechnisch läuft sehr gut beim Unternehmen. Die ist von 45 auf 55 Milliarden Dollar angewachsen. und daher im Net Income deutlich zweistellig gewachsen von 24,8 auf 29,6 Milliarden Dollar. Und es gab da zwei Punkte, die man nochmal positiv hervorheben muss. Zum einen das Wachstum in China. Auf einmal läuft es in China wieder. Also Wahnsinn. Also im Vorjahr hatte man 16 Milliarden Umsätze, jetzt 20,5 Milliarden. Also wirklich beeindruckend. Und was aber noch viel besser angekommen ist, du hast es vorher ja auch richtig angesprochen, also gute Zahlen präsentieren ist das eine, das Wichtigere, aber was wir natürlich immer wieder sagen, sind die Aussichten, und da hat man wirklich positiv den Markt geschockt, denn Apple rechnet im Q3 nun mit einem Umsatzwachstum zwischen 14% und 17%, also da läuft's aktuell richtig gut, ja, also bin ich ganz ehrlich, das hätte ich so niemals für möglich gehalten, dass Apple jetzt ohne irgendein neues Produkt oder so, weil es ja eben auch immer heißt, ja, Siri, haha, funktioniert ja sowieso nicht und so, hätte ich so niemals für möglich gehalten, aber diejenigen, die Apple natürlich schon lange im Depot haben, also Glückwunsch auch an diejenigen. Was sagst du zu dem Apple-Quartal noch? Also
es gab ja diese Channel-Checks und so, da haben die Analysten schon gesagt, sie rechnen mit guten Absätzen auch in China und so weiter, aber die Zahlen waren ja noch mal besser als gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht, zumal ja hier diese Vision Pro, da gab es jetzt, glaube ich, auch Meldungen, die Teams wurden abgezogen, das Ding wird irgendwie, ich weiß nicht, ob es komplett eingestellt wird, aber es wird nicht weiterentwickelt. Da sind die Absatzzahlen ja unterirdisch, ne? Also das Ding ist viel zu schwer, 3.000 irgendwas Dollar, also viel zu teuer, ne? Und dann wird den Leuten auch schwindelig teilweise. Hat nicht funktioniert, aber ey, das iPhone, das Stammgeschäft läuft einfach weiter brutal gut. Alle großen Konzerne, das darf man nicht vergessen, die haben auch ein bisschen Rückenwind durch die Währungsseite. Na, das hat schon krass reingespielt. Und wenn du hier in Deutschland so guckst, Nemetschek und so, die hatten Zahlen gemeldet. Die melden natürlich die Zahlen jetzt währungsbereinigt, aber die haben, glaube ich, echt 6 Prozentpunkte verloren oder so in die Richtung, ne, gegenüber, weil der halt der Euro so aufgewertet hat. Also muss man ein bisschen berücksichtigen trotzdem. Und das ist halt auch der Grund, ne, weil viele sagen, so viele Probleme und hier alles schlecht, Ölpreis und pipapo, ja, wie kann das sein, dass die Börsen so weit oben stehen? Ja, schaut euch die Zahlen an der großen Tech-Konzerne, dann wisst ihr, wieso, die sind halt echt brutal resilient einfach, ja, und das war ein Querbeet-Rekord-Quartal und es war auch wieder ein schönes Timing, als letztens gesagt wurde oder Vermögensverwalter gesagt haben, ja, wir ziehen ja unsere Gelder jetzt aus den USA ab. Wir rechnen mit einer Underperformance in den USA und Europa ist ja alles viel, viel besser jetzt dieses Jahr. Sieht man, was man davon jetzt hat, ne? Also was die Umsatzsteigerungen, Gewinnsteigerungen, aber zuletzt ja auch wieder die Performance an der Nasdaq und so weiter angeht, ja, da ist Europa komplett unterlegen einfach. Und vielleicht noch ganz kurz, war ja auch noch FED-Sitzung, da hat Jerome Powell jetzt auch gesagt, Arbeitsmarkt ist stabil, das kam ja auch ganz gut an, und auch die Konsumenten, die widersetzen sich den hohen Ölpreisen, also der Konsum auch in den USA ist weiter recht gut, während wir in Europa doch noch mehr Gegenwind einfach haben. Ich hatte auch eine Umfrage gemacht, man merkt schon, dass die Verbraucher sich zurückhalten einfach, selbst ich sehe es nicht ein, aktuell irgendwie 6 Euro für so eine Schale Erdbeeren und so auszugeben. Das ist irgendwie alles absurd mittlerweile, so teuer geworden. Und ich glaube, 35% waren es, die aktuell auf die Bremse treten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch aktuell wegen dem Iran-Krieg und hohen Ölpreisen, Spritpreisen und so aktuell auf die Bremse tretet. Ja, und die Wachstumsaussichten in Europa wurden ja auch schon wieder mehrfach gesenkt, von wegen 1, irgendwas Prozent Wachstum. Man kann wahrscheinlich am Ende fast wieder froh sein, wenn es überhaupt 0,5% oder so werden. Und es ist halt, ja, es ist einfach sehr, sehr bitter. Und eine Trendwende ist hier in Deutschland nicht in Sicht. Ja, du willst ja gleich noch das andere Thema ansprechen. Was macht die Bundesregierung zuletzt, um irgendwelche Löcher zu stopfen? Es gibt extrem viele neue Steuern. Wir sollen jetzt vor Zucker geschützt werden. Heißt es angeblich, soll eine Zuckersteuer kommen, ja, damit wir nicht mehr die irgendwelche zuckerhaltigen Getränke nehmen, die halten halt echt die Bevölkerung für komplett verblödet. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, als ob man nicht weiß, dass dann das Zeug ungesund ist. Ja, das ist natürlich einfach nur, wird das erhoben, um Löcher zu stopfen im Haushalt sozusagen. Trotzdem gibt's Rekordverschuldung und das Geld, ne, auch hier 500 Milliarden, was ja mal investiert werden sollte, hatten wir ja auch schon das Thema, ne? Also es versickert gefühlt, der Großteil. Deswegen kommen wir auch einfach nicht vorwärts, leider.
Ja, ich finde das Thema Zuckersteuer sowieso recht lustig, dass das dann ausgerechnet von einem Lars Klingbeil kommt, der auch so aussieht, als würde er aktuell so ein paar Snickers zu viel am Abend essen. Also gefühlt bei jedem Interview ist er wieder ein Kilo schwerer dann zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Aber du hast natürlich richtig gesagt, ich bin mir vollkommen sicher, dass die Regierung da nur unsere Gesundheit im Hinterkopf hat. Also die zusätzlichen Steuereinnahmen, das interessiert sie natürlich nicht. Die wollen ja, dass wir alle gesund
leben. Das ist jetzt erst, wenn es eine Aspartamsteuer gibt auf seine Cola Zero, dann hast du ein richtiges Problem.
Dann müsste ich zum aktuellen Zeitpunkt jedes Placement annehmen, das mir irgendwie angeboten wird, wenn eine Aspartamsteuer kommt, auch Methanol wäre ziemlich übel.
Ich glaube jetzt auch, ohne Scheiß, also ich habe ja mal eine Zeit lang immer so Soda-Stream genommen, ich mache das irgendwie nicht mehr, das war auch irgendwie dann irgendwie nervig und keine Ahnung, auch das Wasser dann in Frankfurt, ja, ich sag mal, das Leitungswasser, das ist ja schon immer mehr belastet, da gibt's ja schon, ne, da immer mehr irgendwelche Antibiotika und sowas drinne. Hier, ist das nicht bei dir aus der Region? Schwarzwaldsprudel soll doch das beste Wasser Deutschlands sein, glaube ich.
Schwarzwald,
aber das ist so geil. Diese Flaschen hier, ne? Also wer hier bei YouTube guckt, ich erinnere mich wirklich, aus den 80er Jahren gab es das schon, ne? Und wenn du diese Kästen trägst, das besteht nur aus Gewicht einfach. Du hast diesen braunen, komischen Kasten und mit diesen, also es ist halt geil, ne? Weil es ist schön kalt, so Glas, aber ey, du hast einfach nur Gewicht zu schleppen und du trinkst da zweimal, dann hast diese blöde Flasche schon wieder leer.
Das stimmt. Also die Kästen, die gab's schon, wo ich ein Kind war, die sahen
ja,
da genau.
Ja, wirklich 80er, ich bin ja schon hier, ich bin ja Baujahr.
Immer die gleichen, ja. Das ist krass, sehr lustig. Jetzt sind wir nochmal kurz abgeschweift. Ja, Thema Steuern. Unser Finanzminister hat ja verkünden lassen, also nicht nur Zucker, Tabaksteuer ist schon relativ durch, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann wurde natürlich auch wieder Krypto, wurde tatsächlich namentlich erwähnt, wurde natürlich im Zusammenhang wieder gegen Cyberkriminalität, Finanzbetrug. Und da muss man natürlich sofort an Krypto wieder in einen Raum werfen. Ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Also man kann natürlich da immer über alles diskutieren und so. Und natürlich wird auch Kryptowährung für illegale Machenschaften verwendet. Aber ich meine, mittlerweile ist es doch längst eigentlich so bei uns angekommen. Ja, und es gibt mittlerweile ja sogar Länder, wie die USA, die Bitcoin-Reserven ausgerufen haben. Und jetzt schlägt man natürlich in alle Richtungen, um da wieder irgendwie Geld einzuverleiben, dass man dann sowieso wieder für irgendwelche Sachen verwendet, die halt absolut keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, 500 Milliarden Sondervermögen, das zu über 90%, so wie es aktuell eben aussieht, zweckentfremdet wurde, hat halt eben noch nicht gereicht, um alles zu stopfen. Und man weiß jetzt noch nicht genau, wie es ist, aber aufgrund der Rhetorik gehen jetzt die allermeisten davon aus, dass die Haltefrist hier angegriffen wird. Also sprich, dass auch auf Kryptogewinne dann Steuern fällig werden. Man weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie das Ganze aussehen wird. Aber wenn man sich so eben mal so ein bisschen so die Nachrichten durchliest und so, es gibt eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, was da rhetorisch gemeint werden könnte.
War das nicht der Satz, wir wollen Kryptogewinne anders besteuern? Das ist natürlich schon rote Lampen an.
Ich weiß natürlich jetzt auch, man weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie sieht's jetzt aus, wenn ich schon Kryptowährungen beispielsweise über ein Jahr halte oder wie sieht's aus, wenn ich sie jetzt noch kaufe? Das sind jetzt halt so die interessanten, offenen Fragen dann. Also da bin ich mal gespannt, aber ja,
ich weiß noch ganz genau, wann war das, als es dann auch hieß, dieses Halbeinkünfteverfahren wurde ja mal abgeschafft irgendwann und dafür kam ja dann die Abgeltungssteuer und früher war es ja auch so, dass du, wenn du Aktien gehalten hast, mehr als ein Jahr, dass sie steuerfrei waren und dann hatten da auch dann vorher noch alle schnell nochmal Aktien gekauft, um die dann steuerfrei zu halten. Ich Dödel hab's damals nicht gemacht, ne, und hab das damals, das war noch zu früh zu meiner Zeit, ich habe gar kein Langfristdepot richtig gehabt. Aber damals wurde dann gesagt, okay, es gibt diesen Stichtag, ne? Aber ne, es ist naheliegend, dass die da natürlich, ne, Sachen jetzt sehr steuerfrei, also ich find's auch schlecht, ne, das schon, aber es ist eigentlich klar, ne? Wieso sollen Kryptowährungen steuerfrei sein in einem Land wie Deutschland, wo jeder Pups besteuert wird, sozusagen, ne? Dass das irgendwann jetzt kommt, ist klar, aber denen ihre Hoffnung, und ich glaube auch in Österreich war das ja auch dann, was die da gedacht haben, was die an Steuereinnahmen haben, was dann wirklich kam, das war extrem wenig, weil ich glaube, dann die Leute, die richtig viel Geld haben, die verlassen vielleicht auch wieder das Land oder parken das woanders und so. Also es wird natürlich den Haushalt nicht retten einfach, sondern ist wieder ein weiterer kleiner Baustein, um die Bevölkerung weiter auszupressen einfach, ne? Und das ist halt einfach sehr traurig. Es geht immer alles weiter, nur in eine Richtung, ne? Dass man immer mehr Geld versucht zusammenzukratzen, statt mal irgendwo anzufangen, ein bisschen was zu sparen einfach, ne? Das ist halt sehr, sehr traurig einfach.
Ja, also man wird schauen. Ich hoffe auch, dass es irgendeine Stichtagsregelung gibt, weil dann werde ich davor auch nochmal alles irgendwie versuchen, flüssig zu machen, vielleicht mal kurzzeitig eine Niere abgeben oder so, dass man nochmal so schön in Bitcoin ein bisschen rein akkumulieren kann, wie man so schön sagt. Nee, ich habe sowieso schon eine Bitcoin-Position, aber würde ich tatsächlich auch nochmal zum Anlass nehmen, dann vor einer wenn es zu so einer Stichtagsregelung kommt, davor nochmal einzukaufen. Die Frage ist natürlich, ich weiß auch gar nicht, ob das so rechtens wäre, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würden, selbst wenn du sie jetzt schon ein Jahr hast, musst du sie besteuern, das wäre natürlich wieder eine, aber ja, wird jetzt, da muss man jetzt erstmal abwarten, ihr werdet es auf jeden Fall hier auf dem Podcast erfahren, deswegen auch immer wichtig, folgt uns auf den Podcast-Plattformen, dann seid ihr immer up to date, was so aktuelle Themen angeht und lasst doch gerne einen Daumen nach oben für die Folge auf jeden Fall da. Denn dann erfahrt ihr auch immer beispielsweise, wenn wir neue Aktien gekauft haben. Wir haben ja vor kurzem über SpaceX IPO gesprochen. Mittlerweile geht es ja schon bis in die 2 Billionen, was die Schätzungen angeht von einem IPO. Das könnte dem Unternehmen dann bis zu 75 Milliarden US-Dollar einbringen. Also wirklich Wahnsinn. Was ich mir dann dazu in dem Zusammenhang gedacht habe, nämlich, dass ja SpaceX jetzt auf der einen Seite, also die würden ja mit weit über dem 100-fachen des Umsatzes an Bewertung dann an die Börse gehen. Ist natürlich völlig absurd, aber ich sag mal so, es ist halt ein typisches Elon Musk-Unternehmen dann wieder so von der Warte aus. Aber es gibt ja da Unternehmen, die auch so mit zu den heimlichen Profiteuren zählen oder halt eher, ich sage jetzt mal, zu den Unbekannteren, denn an der Börse ist es natürlich dann oft auch bekannt. Und im Zuge unserer Tenbagger Depot Challenge, die wir veranstalten, habe ich einen neuen Kauf getätigt. Und zwar habe ich einen der absoluten Spezialzulieferer von SpaceX ausgewählt. Wie gesagt, das sind keine neuen Nachrichten. Das Unternehmen ist auch damals, als dieser große Vertrag bzw. diese Kooperation bekannt gegeben wurde, ist die an der Börse explodiert. Aber es ist trotzdem ein Unternehmen, das eine Market Cap noch deutlich unter 1 Milliarde hat und die, wie ich finde, aktuell ja eine wirklich sehr interessante Technologie haben, die auch für die Verteidigung immer interessanter wird. Und zwar ist es Filtronic PLC. Das Unternehmen, wie erklärt man das am besten, was die machen? Also die sind der absolute Spezialzulieferer von SpaceX. Und zwar geht es darum, wenn man das recht einfach erklärt, also ich probiere das mal eben auch wieder so ein bisschen anekdotisch, also wenn ihr euch zum Beispiel das Internet wie eine Autobahn vorstellt, also da sind ja dann immer mehr Menschen unterwegs, Videos, die gestreamt werden, 5G, das genutzt wird, das macht diese Autobahn natürlich dann extrem voll und dadurch entstehen dann eben auch sozusagen Staus und die Daten kommen dann nur langsamer voran. Und da benötigt man dann eben, ja, sozusagen Spezialfilter bzw. Verstärker und Filtronic, die bauen dann Hardware, also Filterantennen und Verstärker, die dafür sorgen, dass dann sozusagen diese Autobahn einfach breiter wird, schneller und störungsfrei. Also sie sind Experten für hohe Funkfrequenzen, wo dann eben normale Technik dann in der Regel halt versagt. Ja, also die Kunden, die sind dann eben genau solche Unternehmen wie eben SpaceX. Also das ist aktuell auch ein Klumpenrisiko, das sie mitbringen, gar keine Frage, denn die bringen die Infrastruktur nicht auf dein Handy jetzt sozusagen, sondern dann eben in die Hardware, also an die Satelliten dann beispielsweise. Und eben Starlink ist da eben dann einer der größten Abnehmer. Aber was ich eben so interessant finde, also zum einen, Starlink hat ja viel vor in den nächsten Jahren. Also da ist wirklich einiges in der Pipeline. Deswegen könnte ich mir da schon gut vorstellen, dass entweder neue Aufträge ja sozusagen regnet, wie man so schön sagt, oder vielleicht sogar ein potenzieller Übernahmekandidat, denn das wären sie nicht nur für eine SpaceX, sondern auch im Verteidigungsbereich, denn da hat es zuletzt auch immer mehr Aufträge gegeben, denn gerade so die Großmächte, die haben ja auch gesagt, ja, Weltraum wird extrem wichtig, was Verteidigung dann angeht. Und das Unternehmen, die helfen dann eben mit dabei, also Sensortechnologie-Lösungen dann genau für solche Themen zu bringen. Und da gab es zuletzt immer wieder neue Aufträge für Filtronic. Also zuletzt jetzt erst vor wenigen Tagen hat man das bekannt gegeben, aus dem europäischen Raum, wurde nicht namentlich genannt, um welches Land es jetzt hier geht. Was klar ist, dass es aber große Aufträge schon vom Vereinigten Königreich gibt, also BAE Systems ist ja sowieso einer der weltgrößten Rüstungskonzerne, gab es einige Aufträge und auch aus den USA hat man hier zuletzt im März größere Auftragseingänge verbuchen können. Also wie ich finde, eine wirklich hochspannende Technologie und sie sind für mich ja ein Unternehmen, das viel Potenzial mitbringt, beziehungsweise eben auch ein potenzieller Übernahmekandidat ist, weil sie trotzdem noch recht klein sind von der Warte aus, muss man dann eben schauen. Und gerade durch diesen SpaceX IPO könnten sie natürlich dann eben auch ja nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus von einigen Anlegern rücken, als es jetzt eben ohnehin schon sind. Deshalb habe ich mich für Filtronic entschieden. Wenn ihr euch jetzt aber dafür zum Beispiel auch entscheiden möchtet, direkt in SpaceX zu investieren, obwohl sie noch nicht an der Börse sind, da haben wir gute Nachrichten für euch, denn da sind wir immer wieder oft gefragt worden. Dann eine kurze Werbeunterbrechung mit unserem Partner InvestNow. Habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit, durch den ARK LTIF heißt das Produkt, Voranteile zu erwerben, die direkt in SpaceX und Databricks aktuell investiert sind. Das ist nicht der ARK ETF, also das ist ein spezielles Produkt eben. Das gibt es schon in den USA länger. Da haben sie beispielsweise Investments in auch eben SpaceX, aber auch OpenAI ist damit drin, Anthropic, Epic Games, Neuralink, Grok und viele mehr, Revolut auch noch beispielsweise. Und dieses neue Produkt, das eben ARK zusammen mit InvestNow aufgelegt hat, das möchte eben hier zu großen Teilen genauso investieren wie sein amerikanisches Pendant. Und das Ganze soll bis zu 80% in private Unternehmen dann sein, also die, wo noch nicht börsengelistet sind. Und der Clou ist, ihr könnt hier das Ganze, wenn ihr jetzt mit unserem Code hier ein Depot eröffnet bei Now, beziehungsweise euch das eben runterladet, dann habt ihr die Chance, wenn ihr mindestens 100 Euro in den ARK Private Innovation LTIF investiert, bekommt ihr 50 Euro Voranteil von Michael und mir und Now zusammen geschenkt dann. Also eine wirklich coole Aktion, die wir für euch ausgehandelt haben. Wenn euch das interessiert, die Now App und den Code findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Da könnt ihr euch InvestNow gerne mal anschauen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, in viele andere Asset-Klassen zu investieren. Das sind Anleihen mit dabei, Hedgefonds, ihr könnt in Private Debt, Infrastruktur, Venture Capital und vieles mehr investieren und da bekommt ihr schon den Zugang ab einem Euro. Also früher waren ja diese Asset-Klassen wirklich extrem schwer zugänglich. Teilweise konntest du erst ab sechsstelligen Summen investieren und genau sind da echte Profis im Hintergrund an Werk, die da die besten Produkte für euch raussuchen. Und damit dann auch wieder Werbung Ende und wie ich finde, eine wirklich gute Möglichkeit, schon jetzt von einem eventuellen Börsengang von SpaceX dann eventuell zu profitieren, da eben das Produkt schon darin investiert ist. Genau. Wir hatten auch noch weitere interessante Zahlen und Nachrichten. Ja, Novo Nordisk, es ist die Woche eigentlich ganz gut gelaufen. Erst gab es Nachrichten von dem Unternehmen. Also es gab zuletzt eigentlich sogar mehrere gute Nachrichten, wenn man ehrlich ist. Also zum einen ist der Verkaufsstart von der Eli Lilly-Pille ein bisschen schwächer verlaufen als der von Novo Nordisk. Auch wenn da einige sagen, okay, kann man nicht so ganz miteinander vergleichen. Aber die Zahlen, die sind schon doch deutlich auseinandergegangen, wenn man die jetzt so im direkten Vergleich gegenübergelegt hat. Also in der zweiten Woche beispielsweise, weil die erste Woche, da war es so ein bisschen, weil der eine nur 2-3 Tage Zeit hatte, der andere eine volle. Die Foundayo heißt ja die Pille von Eli Lilly. Also in der zweiten Woche gab es da 3.700 Verschreibungen. Bei der Wegovy-Pille, da gab es in der zweiten Woche damals über 18.000 Verschreibungen. Also wirklich enorm viel mehr. Aber das sind jetzt natürlich erstmal nur so die ersten Momentaufnahmen. Also der Start ist auf jeden Fall ein bisschen langsamer, ein bisschen schleppender verlaufen bei der Pille. Das war eine der Nachrichten, aber weshalb sie die Woche wirklich stark auch angestiegen ist, sind die Nachrichten von Eli Lilly gewesen, denn die haben die Erwartung aber mal so richtig übertroffen. Ja. Also sie hatten im ersten Quartal einen Umsatz von 19,8 Milliarden, während der Markt eigentlich nur mit 17,6 Milliarden gerechnet hätte. Also über 10% mehr, das ist natürlich enorm. Und deswegen jetzt auch die Hoffnung groß, dass Novo Nordisk hier gute Zahlen präsentiert. Ich glaube, am 5. Mai ist es soweit, also jetzt in der kommenden Handelswoche. Birgt aber natürlich auch Enttäuschungspotenzial dann, denn ja, wir wissen, die letzten Quartale, die sind nicht so berauschend gewesen, obwohl Eli Lilly schon stark war. Aber viele haben jetzt trotzdem da so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt also auch Novo Nordisk hier positiv überraschen wird. Und vor allem auch die Gewinne von Eli Lilly, also die sind extrem stark gewesen. Also wirklich super Quartal gewesen. Die haben natürlich dann daraufhin auch folgerichtig die Prognose deutlich erhöht dann, nachdem man ja jetzt schon ja sozusagen hier die Ergebnisse gecrushed hat. Also muss man wirklich sagen, sehr starkes Quartal, aber jetzt sind natürlich auch die Erwartungen an Novo Nordisk dann da. Es gab noch zusätzlich Nachrichten, dass sie jetzt, dass es da auch wieder neue sozusagen Verbote in den USA gibt, dass also hier Wirkstoffe nicht ja durch diese Compounding-Apotheken und so nachgemacht werden dürfen. Also es gab einen wirklich guten Newsflow die Woche und das hat auch dafür gesorgt, dass Novo Nordisk mal wieder so ein bisschen aus dem Loch rausgekommen ist. Aber es wird jetzt die nächste Woche wirklich extrem spannend werden. Und wie gesagt, ihr wisst, ich habe Novo Nordisk im Depot, aber ich bin trotzdem sehr verhalten optimistisch, weil ich da jetzt trotzdem die Sorge habe, dass jetzt da der Markt dann auch mit einem krassen Beat dann rechnet und es ja, dann vielleicht halt doch nicht so kommt. Ja.
Also ich glaube, die Stärke von Eli Lilly aktuell ist eher der Schwäche von Novo Nordisk geschuldet, dass das kein Zeichen ist, dass es bei Novo Nordisk sehr gut läuft. Also wenn man das mal vergleicht, die hatten ja auch schon mal die Prognose fürs Jahr gesenkt. War das nicht so, dass die gar kein Umsatzwachstum jetzt mehr sehen erstmal dieses Jahr oder nur noch ganz wenig? Du hast einen Punkt vergessen bei den Zahlen, beim Umsatz. Es waren 56% Umsatzwachstum bei Eli Lilly im ersten Quartal. 56%. Und Novo Nordisk sagt, sie wollen dieses Jahr gar nicht wachsen. Da sieht man, wie der Hase läuft aktuell. Ja? Also die verlieren ja anscheinend brutal Marktanteile. Und ich bin auch mal gespannt. Also Novo Nordisk, es liegt nicht am Gesamtmarkt, dass da irgendwie Leute das gar nicht mehr kaufen, die Produkte, sondern anscheinend ist der Vertrieb bei Eli Lilly oder die Produkte oder beides deutlich besser. Ne? Also das ist schon ziemlich krass. Vielleicht noch ganz kurz, weil ja, wir müssen hier unsere Bollerwagentour gleich starten, der Daniel und ich. Ne? Nein, ganz kurz noch, was gestern noch kam an Zahlen, was ich ganz kurz ansprechen möchte. Es gab ja so ein paar Nebenwerte, die noch gemeldet haben. Und es gab so ein paar Ausreißer in beide Richtungen. Also Sandisk-Zahlen, muss ich gerade mal gucken, ob ich jetzt gerade nochmal finde. Das war, habe ich dir doch vorhin geschickt. Ne? Warte, ich gucke nochmal.
Aber nochmal, ich mache noch schnell die Mastercard-Zahlen so, dazwischen. Ja, mit Mastercard, okay. Dann kannst du es in Ruhe raussuchen. Ja. Mastercard hatte tatsächlich starke Zahlen, aber die Aktie hat negativ reagiert, also über 4% Minus. Und es lag an einer ganz besonderen Metrik, also ganz kurz, Reported Gap Basis, Net Revenue 16% gewachsen, sehr stark, Operating Income 18% plus und auch das Net Income ist um 18% gewachsen. Also von der Warte aus sieht man eigentlich wirklich sehr starke Zahlen gewesen, wo aber aktuell so ein bisschen die Sorgen liegen, das ist beim Cross-Border Volume, also die grenzübergreifenden Zahlungen, da stand zwar ein Plus von 13%, allerdings, wenn man das auf Währungsbasis betrachtet, da waren sie nämlich nur noch einstellig dann am Wachsen, also da lag es insgesamt dann nur bei 9% Wachstum und das waren so ein bisschen so, sage ich jetzt mal, so die großen Sorgenfalten, die an der Börse ja hier dann eben eine Rolle gespielt haben. Also sie haben selber gesagt, das große Problem sind hier steigende Betriebskosten aufgrund von geopolitischen Spannungen, also insbesondere eben im Nahen Osten. Deswegen sind die grenzüberschreitenden Reise- und Transaktionsvolumina ja aktuell beeinträchtigt. Ja, also das hat dann eben dafür gesorgt, also steigende Betriebskosten, geopolitische Spannungen und weitere Unsicherheit, weshalb hier tatsächlich die Aktie negativ reagiert. reagiert hat, obwohl die Zahlen, die sie präsentiert haben, also wirklich wieder extrem stark gewesen sind. Ja, also aktuell läuft es noch weiter gut, aber da wird jetzt die große Frage sein, dann im nächsten Quartal, dann da ist jetzt dann so dieses ganze Krisending so komplett einmal mit drin. Es war zwar eigentlich theoretisch auch schon in dem Quartal drin, weil es ja auch schon angefangen hat, aber ja, da war ja immer noch großes Hickhack hin und her und so. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn dann mal so ein volles Quartal das Ganze ist, ob man das jetzt in den nächsten Zahlen sehen wird, weil viele sehen jetzt darin so den ersten Indikator dafür dann eben, weil ja alle ja immer noch Angst haben, Kreditkartendeckelung, Zinsendeckelung, kommt da irgendwie was oder so. Da hat man sich eben so drauf verlassen, dass vor allem so die grenzüberschreitenden Zahlungen dann halt eben ja so die Kohlen aus dem Feuer holen, wie man so schön sagt. Es bleibt spannend, aber für mich, ja, wenn man sich so die letzten Jahre angeschaut hat, also Schwächephasen bei diesen Unternehmen wie Visa, Mastercard, wären eigentlich immer mal interessant gewesen, um sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Also ich beobachte die Situation auf jeden Fall genau. Und jetzt bringt aber Michael mal Zahlen mit. Also wenn man da schon beeindruckt war, wie Eli Lilly die Prognose erhöht hat, dann sagt ja, Zendis,
also holt mein Bier. Es sind Sondersituationen aktuell im Speichermarkt. Apple hat ja auch jetzt gewarnt, dass die Preise nochmal höher werden. Meta muss mehr ausgeben, 10 Milliarden. Das einen Leid ist, das anderen Freud. Anders kann man es nicht sagen. Wie gesagt, die Aktie hat sich ver 20, 30-facht oder so. Es ist wirklich absurd. Also Zendesk hat jetzt ein Umsatzwachstum von 250% mal eben präsentiert. Statt erwarteter 4,7 Milliarden Umsatz waren es 6 Milliarden. Statt $14,42 Gewinn waren es $23,41. Und ich meine, die machen Speicherchips, ja, und die haben halt Bruttomargen, die höher sind als bei Softwareunternehmen, ja. Also die Kunden kaufen diese Chips, egal zu welchem Preis, hat man das Gefühl, ja. Also das ist, ich habe so etwas noch nie gesehen und auch jetzt die Guidance fürs vierte Quartal. Erwartung waren 6,3 Milliarden und sie mal sagen jetzt 7,75 bis 8,25, wahrscheinlich, weil sie auch wieder brutal höhere Preise durchdrücken können. Ergebnis pro Aktie $30 bis $33, Schätzungen bei $22 und das Umsatzwachstum liegt dann bei über 300%. Muss man sich mal vorstellen, ja. Also ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist sowas von irre und die sind natürlich jetzt schlau und haben auch, glaube ich, so ein paar längerfristige Verträge abgeschlossen, weil man natürlich weiß, ne, also normalerweise ist dieser Speichermarkt ja brutal zyklisch, dann gibt's mal diese hohen Preise, dann wieder machen die alle Verluste und so weiter. Aber das, was wir jetzt sehen, ist natürlich krass. Und Zendesk, wo steht die jetzt bei, die ist jetzt lustigerweise sogar im Minus nachbörslich gewesen, liegt aber daran, dass die Aktie halt im Vorfeld brutal gelaufen ist. Wenn man sich diese Zahlen jetzt anschaut, würde man sogar immer noch sagen, die ist ja gar nicht so teuer, die Aktie, aber man weiß halt nicht genau, wie lang das geht, ne? Schätzungen sagen irgendwie bis 2027 oder so. Ich glaube, Micron und so, die bauen ja auch krass die Kapazitäten aus, aber also Glückwunsch echt, wer da dabei ist und das frühzeitig gesehen hat, dass es hier dieses krasse Bottleneck gibt. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich hatte das auch damals schon so gelesen, aber ich habe es echt, da sind die Aktien auch schon so ein bisschen angesprungen, aber ich habe, dass das halt so extrem wird, hätte ich niemals gedacht. Das ist das eine Thema und ganz kurz noch, gestern kamen Zahlen von Atlassian, von Reddit und von Twilio, also drei im weitesten Sinne Softwareunternehmen. Eigentlich ist Atlassian so das Softwareunternehmen, worauf der Markt sehr stark schaut, weil sie ja mit, wer ist das, Confluence haben sie unter anderem, also diese Software und Jira. Dann haben sie Jira. Das sind ja alles so diese Software, wo man es Lizenzen für Seats kauft, also irgendwie, ne, du hast dann deine Mitarbeiter und die haben dann so eine Lizenz dafür, nutzen das. Und da war ja so die Angst, dass das nur noch Agenten alles machen, dass das komplett disruptiert wird, aber die hatten jetzt 32% Umsatzwachstum, das Ergebnis deutlich drüber, Cloud-Wachstum bei 29%. Also da sieht's weiter brutal gut aus. Ich glaube, es gab da irgendwie auch einen Sondereffekt bei den Data-Centern, aber auch die Aussagen vom Management, die sagen, wir sehen keinerlei Anzeichen für eine Nutzerkompression, eher das Gegenteil. Sie haben starkes Cross-Selling und es gibt eine Expansion in nicht-technische Rollen. Da KI die Grenzen zwischen Teams verwischt, wird unsere plattformübergreifende Kontextfähigkeit immer wichtiger. Und sie sagen, dass das KI, gut, das weiß man nie so genau, ne? Wie ich schon sagte, glaube ich, dass KI eines der besten Dinge ist, die Atlassian je passiert ist. In einer Welt, in der Menschen Teams von Agenten leiten, ist Kontext der einzige Anker gegen Chaos. im Endeffekt ist das das ja auch, was andere Unternehmen sagen, du brauchst halt immer den Kontext für die Agenten, also du brauchst Daten im Endeffekt, ja, und ansonsten geht das nicht, aber ich glaube, diese Aussage, dass sie noch nicht sehen, dass da irgendwie jetzt massenweise Lizenzen gekündigt werden, weil dann irgendwie diese ganzen Jobs rausfliegen, das könnte jetzt zumindest mal kurzfristig für ein paar Tage Erholung sorgen. Und die Aktie ist auch jetzt 23% im Plus. Und auch Twilio und Reddit hatten beide gute Zahlen, sind auch beide zweistellig im Plus. Also wenn man jetzt, wir nehmen ja Freitag früh auf, wenn man jetzt heute Morgen mal drauf schaut, sind auch ServiceNow, HubSpot, Snowflake, Workday, Figma, Asana, Monday.com, die sind alle jetzt deutlich im Plus. Ja, wir hatten ja jetzt auch schon zuvor ganz gute Zahlen von SAP. Die ServiceNow-Zahlen waren eigentlich auch okay, haben aber nur die Erwartungen getroffen, beim Ausblick ein bisschen drunter. Aber das hatte ja nochmal für diese Disruptionsängste gesorgt. Also ich bin weiter in dem Boot, dass der Markt hier zu pessimistisch ist. Und es gibt ja auch diese von Claude gesteuerten KI-Depots. Und er hat jetzt auch ja bei ServiceNow sogar nochmal nachgekauft und hat sich jetzt auch nochmal zu Atlassian geäußert und meint auch irgendwie, dass das alles sehr übertrieben ist. Und ich weiß gar nicht, ob er es jetzt gekauft hat, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, das mal zu beobachten. Und ich habe da ja einiges im Depot und heute Morgen sieht es ganz gut aus, aber man weiß es nicht. Das kann auch nachher wieder alles abverkauft sein. So ist es halt einfach am Markt aktuell, genau. Nee, soweit.
Ja, so als abschließendes Ding, also bisher hat sich ja auch so dass unsere Vermutung ein bisschen bestätigt, also wenn jetzt in diesem Quartal oder in den Berichten die Softwarekonzerne gut abliefern, dass es dann auch wieder so ein bisschen zu einem Comeback kommen könnte und zuletzt, ja, also einige Softwaretitel so ein bisschen Leben haben sie mal wieder gezeigt und gerade dadurch jetzt wieder so ein bisschen bestärkt worden. Und man hat es jetzt auch an den Big Techs gesehen. Also bisher sieht man nirgendwo, dass die KI negativen Einfluss hat. Im Gegenteil, eher sogar einen positiven. Aber wir werden es für euch auf jeden Fall weiter.
Eine kleine lustige Sache noch zum Schluss, beziehungsweise ist überhaupt nicht lustig. Habt ihr das mitbekommen in letzter Zeit mit den Strompreisen in Deutschland? Wir haben jetzt heute 1. Mai. Die Industrie steht still. Ja, alle haben Urlaub. Die Sonne scheint in Deutschland, auch hier. Und ich kriege das ja jetzt auch schon mit. Ne? Ich habe jetzt bei mir... Ich habe ja so einen Heizstab, ne, der verbrennt echt so 3500 Watt, wenn der richtig läuft. Das ist schon ordentlich. Und Auto, E-Auto geladen, Speicher geladen. Und das ist halt aktuell jetzt so ab 13 Uhr, ja, hast du halt dann irgendwie, produzierst du 7000 Watt da oben oder 7 kW. Und das wird halt eingespeist einfach, ne, ins Netz. Und jetzt ist heute, wer so einen dynamischen Strompreis hat, heute zum Beispiel von Tibber, du kriegst heute ab 13 Uhr oder ab 12.45 Uhr kriegst du fast 40 Cent. Du bekommst 40 Cent, wenn du Strom abnimmst. Also alles laden, alles, was geht. Ne? Das Problem ist, ja, ich glaube, du kriegst, wenn du dann einen Tesla lädst oder irgendein E-Auto, verdienst du 20 Euro oder so, oder je nachdem, wie viel du hast. Ne? Aber das Problem ist einfach, bei unserer nicht vorhandenen Strategie, was Energie angeht, an solchen Tagen wie heute oder am Wochenende haben wir einfach so viel Strom, wir müssen Geld dafür ausgeben, dass wir den losbekommen sozusagen. Und wenn es dann wieder schlechtes Wetter ist und der Wind nicht weht, dann importieren wir wieder für hunderte Millionen Strom. Also es ist diese Schwankungsbreite durch die Solaranlagen vor allen Dingen. Ja. Ich nehme mich da nicht aus, aber die war bei mir auch schon drauf. Das ist so absurd einfach. Ja. Und auch ich kriege ja immer noch Geld dafür, dass ich einspeise. Ja. Ich habe gestern mit einem Bekannten geredet. Die kriegen noch 45 Cent die Kilowattstunde fürs Einspeisen. Ja, der speist jetzt heute seinen Solarstrom ein für 45 Cent und am freien Markt kriegst du 40 Cent dafür. Ne? Also das ist so absurd einfach, was hier abgeht mittlerweile. Also man bräuchte so viele Speicher, aber ich glaube, so viele Speicher kannst du einfach gar nicht bauen, um das aufzunehmen. Ne? Da bräuchtest du, weiß ich gar nicht, wie viele hunderte Milliarden. Aber naja, so viel dazu auf jeden Fall. Also vielleicht macht in Zukunft sogar ein dynamischer Stromtarif auf jeden Fall Sinn, wenn man seinen Verbrauch dann steuern kann, vor allen Dingen in den Sommermonaten. Immer mal schön tagsüber Auto aufladen und irgendwie nachts wieder den Strom verkaufen. Sowas wäre doch geil, wenn das irgendwann geht, genau.
Genau, also dann wünschen wir euch alle ein schönes Wochenende. Checkt gerne InvestNow ab, wie gesagt, in den Shownotes oder in der Videobeschreibung unten. Schaut es euch gerne an, sichert euch den 50-Euro-Anteil und dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.